Der Stadtpalais Podcast featuring Lift.
Willkommen zurück, mein Name ist Yannick Nordwald, ich bin Ausstellungsleiter im Stadtpalais und bei mir sitzt Petra Xaibhum, Chefredakteurin von Lift, das Stuttgart Magazin. Wir sprechen heute über ein Kessel voller Angst. Orte in Stuttgart, an denen wir uns unwohl oder bedroht fühlen, die gibt es nämlich auch und die wollen wir heute in unserer Folge besprechen.
Ich habe da einige. In Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wo in Stuttgart ich mich oftmals schon unwohl gefühlt habe. Und da ist mir echt einiges angefallen. Also von der Region Eckensee, wenn man irgendwie von der Oper oder so heimläuft, über Bahn- und Bushaltestellen, bis hin zu Parkhäusern oder unter Brücken, so am österreichischen Platz, wo es, wenn abends irgendwie dunkel ist, total viele dunkle Ecken entstehen. Oder auch tatsächlich, ich sag mal, Orte, wo es am Wochenende viele betrunkene Leute herumlaufen, die ja auch, ich sag mal, tendenziös, ja, ich würde jetzt nicht, ja, vielleicht schon gefährlicher oder mehr aus sich rausgehen und einem dann hinterherrufen, wie in der Tübinger Straße oder so, wenn man gerade vom Marienplatz irgendwie in die Innenstadt läuft oder so. Hattest du denn schon mal Angst in der Stadt?
Ich bin ja immer, um 9 im Bett. Okay. Aber es stimmt schon, was du auch gerade sagst, fällt mir auch auf. Es sind schon oft Situationen, die eher nachts entstehen, ne? Abends und nachts, weil natürlich, das ist schon irgendwie eine andere Atmosphäre, da ist es dunkel, die Leute, wie du sagst, Leute sind vielleicht betrunken oder, lauter als sonst, es ist aber auch nicht so viel los, man sieht weniger. Ich weiß nicht, also ich weiß es schon, als wir früher auch weg waren in Clubs und sowas alles, und wenn man dann in der Gruppe heimläuft, das ist ja meistens nicht so das Problem, sondern eher doch, wenn man dann doch mal alleine ein Stück läuft. Und dann kenne ich das auch schon, dass man denkt, irgendwie da vorne kommen mir 5 entgegen, vielleicht gehe ich jetzt mal auf die andere Straßenseite. Einfach auch nur so, gar nicht jetzt, weil ich denke, ich werde jetzt gleich niedergeknüppelt, sondern weil es einfach eine Situation entstehen kann, auf die ich einfach keinen Bock habe und dadurch meinen Weg verlängere, um dem zu entgehen.
Ja, aber was teilweise auch passiert, also ich musste da letztens auch an eine Situation denken, da bin ich auch die Tübinger Straße abends auch in einer Gruppe langgelaufen, da kam uns auch eine Gruppe entgegen und die haben uns auch hinterhergerufen. Also teilweise dieses soziale Korrektiv, das greift nicht ab einem gewissen, glaube ich, Alkoholpegel auch gar nicht mehr, dass man sich da denkt, keine Ahnung, Leute könnten mich dabei beobachten, wie ich einen Scheiß mache.
Ja, das stimmt. Ja, und was ich halt auch noch kenne, natürlich ist Anrufe von meiner Frau, meiner Freundin damals noch, wenn die mal heimkommt und ich bin schon zu Hause oder so, dann ist es einfach, ich glaube, das kennt jeder, diesen Anruf, ich bin auf dem Weg, aber da ist irgendein komischer Typ, können wir ein bisschen telefonieren, während ich heimlaufe oder so.
Ja. Ich habe teilweise auch schon Anrufe vorgetäuscht.
Genau, Anrufe vorgetäuscht und auch so ein von, hey, ich will einfach, also meine Freundin hat mir auch schon oft gesagt, ich rufe jetzt gerade einfach nur an, einfach nur reden, wir reden einfach irgendwas, ich laber nur ein bisschen was, Hauptsache, da fühle ich mich sicherer, weil ich dann ein Handy in der Hand habe und könnte gleich Hilfe rufen und dann will ich dem gleich dem signalisieren, dieser Person, die mir irgendwie Angst macht, dass ich nicht allein bin.
Ja. Genau, und im Januar Lift hatten wir dieses Jahr auch eine große Titelstory dazu und da haben uns Frauen ihre Geschichten erzählt, die sie in Stuttgart erlebt haben. Da habe ich mal zwei rausgepickt, die würde ich jetzt mal vorlesen.
Ja.
Und zwar hat uns eine erzählt, ich lief gegen 3 Uhr alleine über die Königstraße zum Nachtbus. Unterwegs waren nur noch ein paar Betrunkene, darunter auch eine Gruppe von 5 Männern, die mich schon aus der Ferne einschüchterten. Sie waren sehr präsent und grölten laut herum. Dann wurden sie auf mich aufmerksam und kamen direkt auf mich zu. Mein erster Gedanke war, bloß weg hier. Sie haben mir den Weg abgeschnitten und laberten zu 5 auf mich ein, fragten mich, wo in Stuttgart noch was geht. Ich bin nicht auf sie eingegangen und lief weiter, woraufhin sie wütend hinter mir herschrien und mich beschimpften. Ich bin fast gerannt und zum Glück war es ihnen wohl zu blöd, mir zu folgen. An der Nachtbushaltestelle standen dann wieder fast nur betrunkene Männer herum. Zur Sicherheit habe ich mich dann zu den wenigen Frauen gesellt, die dort auch waren. Genau, also Nachtbus stimmt, ist auch tatsächlich aber auch ein Ort, wo ich auch schon negative Storys erlebt habe, irgendwie, wenn man zum Nachtbus läuft, selbst wenn man an der Nachtbushaltestelle wartet.
Und man muss dazu sagen, fällt mir auch ein bei dieser Story, da gibt es auch keine Entschuldigung, dass das ja nicht so gemeint ist oder so. Ne? Diese Entschuldigung kann man ja einfach da nicht gelten lassen, sondern man muss sich bewusst sein, was ich in meinem Gegenüber auslöse durch solche Aktionen, wenn ich jetzt irgendwie auch schreibe, auch wenn ich sage, ja, ich wollte auch nur ein bisschen fragen, was noch geht, ein bisschen ansprechen und so. Nee, das ist eine Situation, die kann jemanden extrem einschüchtern, extrem Angst hervorrufen. Einfach lassen.
Ja. Auf jeden Fall. Witzigerweise, ich wurde, mir fällt spontan jetzt auch eine Geschichte ein, ich bin auch mal zum Taxi gelaufen und auf dem Weg dorthin hat mich auch ein einzelner Typ aufgegabelt und ist mir dann tatsächlich den ganzen Weg gefolgt und die Masche ist meistens irgendwie, hey, wie viel Uhr ist es? Mhm. Und dann ist man natürlich so freundlich, antwortet dann und dann läuft der einem den ganzen Weg hinterher. Mhm. Der wollte sogar mit mir ins Taxi einsteigen, der Taxifahrer musste ihn dann rausschmeißen tatsächlich. Mhm. Aber jetzt zur zweiten Geschichte. Ich fuhr unter der Woche mit der letzten S-Bahn nach Bad Cannstatt und dabei eine Haltestelle zu weit. Am Neckarpark war es total dunkel, aber ich musste ja nach Hause und lief deshalb zu Fuß am Daimlerwerk vorbei. Eine wirklich unangenehme Ecke. Unterwegs fragte mich ein Mann freundlich nach dem Weg, weil er ebenfalls nach Cannstatt musste. Gingen wir gemeinsam und hielten Smalltalk. Schließlich fanden wir noch einen Bus zum Bahnhof. Als ich mich dort verabschieden wollte, wurde er ungemütlich und bestand auf meine Handynummer. Ich weigerte mich und behauptete, ich hätte einen Freund. Daraufhin wurde er plötzlich wütend. Er versperrte mir den Weg und schrie mich an. Die wenigen Leute, die noch unterwegs waren, beachteten uns nicht. Irgendwann konnte ich mich an ihm vorbeischlängeln, aber auf dem Nachhauseweg hatte ich große Angst, dass er mich verfolgt. Hm. Ja, das ist auch so ein Thema. Also wie schreitet man dann ein und warum haben Leute da auch teilweise so wenig Zivilcourage, irgendwie dazwischen zu gehen? So, wir haben heute auch einen Gast, der uns sicherlich auch noch einige Geschichten aus derselben Kerbe erzählen kann, und zwar die Selina von Catcalls of Stuttgart. Hallo.
Ja. Hi.
Wer seid ihr? Was macht ihr? Wer bist du? Was machst du?
Erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf und dass ihr an uns gedacht habt und ich jetzt stellvertretend für Catcalls of Stuttgart mit euch sprechen darf. Ja, wir sind eine aktivistische Gruppe aus Stuttgart. Wir sind mittlerweile 20 Personen, eigentlich vor allem Cis-Frauen bisher. Und wir setzen uns gegen sexuelle Belästigung ein und bekommen auf unserem Instagram-Kanal Geschichten eingeschickt von Betroffenen. Und die schreiben wir dann mit Straßenkreide auf den Boden in der Stadt und fotografieren das Ganze und posten das, um die Belästigungserfahrungen sichtbar zu machen.
Cool. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so zu machen?
Also es ist so, dass es die Idee ursprünglich kommt aus New York. Da hat eine Frau eben damit angefangen, hatte die Idee und hat diesen Kanal gemacht. Und das hat sich dann auf immer mehr Städte verteilt, weil das eben so bekannt wurde. Und bei uns hat die Ruth das 2019 entdeckt und hat dann beschlossen, mit zwei Freundinnen diesen Kanal zu starten. Und seit letztem Jahr sind wir dann gewachsen. Also ich bin auch im September 2020 dazugekommen. Und am Anfang waren sie eben zu dritt, dann waren wir zu fünft und jetzt sind wir eben über 20. Also das ist jetzt während Corona total explodiert.
Krass. Ja, aber dann erzähl mal, oder hast du so ein paar Beispiele, von denen du sagst, das hat mich besonders bewegt oder aufgeregt?
Ja, also es ist so, man muss dazu sagen, dass Catcalling ja ursprünglich das Nachpfeifen oder Nachrufen meint. Aber der Begriff sich eigentlich auch durch die Bewegung allgemein auf sexuelle Belästigung erstreckt hat. Hm. Und viele Sachen, die wir bekommen, haben gar nicht so viel mit dem öffentlichen Raum zu tun, um den es ja primär geht, sondern vieles passiert auch auf dem Arbeitsplatz. Wir haben auch eine Zeit lang richtig viel Einsendungen aus der Fahrschule bekommen. Hm. Und da sieht man eben, dass es nicht nur an öffentlichen Orten passiert, sondern auch ganz stark im engeren Raum. Und es gab schon so ein, zwei Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das waren schon auch die krasseren. Also auch da schwankt es von, was ich jetzt gar nicht verharmlosen will, aber von man wird angezwinkert und es ist unangenehm oder von einfach unangenehmen Blicken bis hin wirklich zu Straftatbeständen wie Exhibitionismus oder Vergewaltigung. Und ja, ich kann mal auch eins aus dem Kopf noch erzählen. Also eins fand ich relativ krass, da war, hat uns eine geschrieben, sie ist mit dem Taxi gefahren. Der Taxifahrer hat ihr dann angefangen zu erzählen, dass er irgendeine medizinische Vorerfahrung hat und dass er gern irgendwas mit Leichen macht oder so. Also das war richtig krass.
Wow, okay.
Und sie ist dann auch aus dem Taxi geflüchtet sozusagen, hat sich dann auch da bei der Zentrale beschwert und die haben das aber auch gar nicht ernst genommen und abgewehrt. Und die hatte wirklich Angst um ihr Leben in dem Fall. Eine andere Geschichte und das dann auch dann eben Sachen, die in Richtung Vergewaltigung gehen, war ein Mädchen, das uns geschrieben hat, dass ihr damaliger Freund mit ihr über den Rathausplatz gelaufen ist und da meinte, dass er heute Nacht eben sie noch nehmen wird sozusagen. und sie das aber auch eigentlich gar nicht wollte. Und also das war dann auch einige Jahre her.
Ja.
Und wir dann einfach Ausschnitte aus dieser Erzählung dann halt nehmen und aufschreiben.
Ja.
Und das war auch einer der ersten Catcalls, den ich angekreidet habe, also so nennen wir das. Und das war auch ganz spannend, weil das sind dann, es war auf dem Rathausplatz, sind Mitarbeiter aus dem Rathaus gekommen und haben gefragt, was wir da machen, ob wir da eine Genehmigung haben und so weiter.
Ja.
Und weil es sei ja gar nicht schön, was wir da aufschreiben.
Ja, was sind so grundsätzlich so Reaktionen, wenn ihr ankreidet? Kommt da auch Positives, Negatives? Was kommt da auf euch zu?
Total, also vor allem positive Reaktionen. Und zwar von Menschen aller Altersgruppen, aller Geschlechter. Also auch Personen, wo man es vielleicht irgendwie gar nicht damit rechnen würde, dass die jetzt da drauf achten oder so. Wir kriegen total oft eben positives Feedback, dass Leute sagen, sie finden es total toll, dass wir das machen. Oder die dann anfangen, eigene Geschichten vielleicht zu erzählen oder auch fragen so, hey, gibt es das auch in meiner Stadt? Ich weiß noch, irgendwie jemand aus Frankreich hat uns mal angesprochen und gefragt, ob es das quasi auch in Frankreich gibt und so. Also da ist auf jeden Fall ein totales Interesse da, vor allem, wenn wir halt noch am Ort sind und das gerade aufschreiben. Ich glaube, wenn wir dann nicht mehr weg, wenn wir dann weg sind, dann ist schon was anderes, wenn da halt einfach was auf dem Boden steht, dass man dem dann eher weniger Aufmerksamkeit schenkt. Aber es ist schon überwiegend positiv. Aber es gibt schon auch Leute, die dann sagen, ja, ist doch nur ein Kompliment oder dann auch fragen, was es soll. Einmal hatte ich die Reaktion, da waren zwei ältere Damen und die eine fand es total super und die andere meinte, man darf heute ja gar nichts mehr sagen. Und die haben dann angefangen, sich miteinander zu streiten und zwar richtig krass. Also ich dachte, die fangen jetzt an zu schlägern oder so. Also, ja, es ist sehr unterschiedlich. Und einmal hatten wir es auch, dass ein Mann uns erzählt hat, wie dass ihm sexuelle Belästigung unterstellt wird von seiner Betreuerin. Ich glaube, der war in so einer Wohneinrichtung, der war auch schon ein bisschen älter. Und wie er sich quasi, wie es ihm damit geht mit dem Vorwurf und dass er nicht so richtig was damit anfangen konnte. Und hat auch dann eben mit uns das Gespräch gesucht und das war auch meine interessante Perspektive. Und da hat man auch gemerkt, da ist auch bei, ich sage jetzt mal aus der Täterperspektive oder aus der nicht betroffenen Perspektive auch Gesprächsbedarf.
Wenn ihr, wenn du sagst, ihr seid jetzt mittlerweile so schon fast 20, die da dabei sind, ist man sich da in eurer Gruppe so einig, um was es gehen soll, in welche Richtung und welche Sachen sozusagen aufgeschrieben werden sollen? Und ist auch die Motivation bei euch allen ähnlich oder sind es ganz unterschiedliche Hintergründe, warum da Menschen bei euch mitmachen?
Also ich glaube, die Motivation ist bei allen relativ ähnlich. Wir sind da schon eine, in dem Sinn eher homogene Gruppe, würde ich sagen. Das funktioniert auch unglaublich gut. Ich meine, wir sind zwar so viele und wir haben uns bisher nur über Zoom getroffen, also jetzt auch natürlich noch nie so in Persona. Und dafür ist es total, also es ist super harmonisch. Es gab jetzt noch nie irgendwie Stress oder so. Und auch, wenn jemand einen Vorschlag hat oder eine Frage hat, dann wird es einfach besprochen und man wägt so die Pro- und Kontra-Seiten ab und kommt immer zu einem guten Konsens, der für alle passt. Und das finde ich total beeindruckend, weil ich finde, sowas ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch wenn nur ein Teil von uns zum Beispiel für eine Sache ist und der andere Teil irgendwie Zweifel hat, also wir bekommen manchmal zum Beispiel irgendwelche Anfragen, ob wir auch andere Kanäle, die mit dem Thema was zu tun haben, bearbeiten, dann sprechen wir halt darüber, wie wir damit umgehen, wenn wir uns ein bisschen unsicher sind. Und dann haben wir bisher immer einen Kompromiss gefunden und das ist auch total angenehm, weil man merkt auch, dass allen das Thema am Herzen liegt und es allen einfach darum geht, einen Blick darauf zu werfen und jede auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema mitbringt. Und es ist auch so ein richtiger Safe Space, auch wenn man sich gar nicht so gut kennt, kann man da drüber reden und es ist sehr angenehm. Und wir haben halt auch natürlich, weil wir jetzt so viele sind, auch verschiedene Aufgabenbereiche verteilt, weil sonst wird es, glaube ich, irgendwann doch schwierig, sich immer mit 21 abzustimmen.
Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Orte in der Stadt, die genannt werden als Catcall-Spaces?
Der Hauptbahnhof und die S-Bahnen.
Also der öffentliche Personennahverkehr.
Ja, genau. Also Hauptbahnhof ist richtig, richtig oft.
Mhm.
Und auch also von angegrapscht werden bis irgendwas hinterherrufen, bis, sehr unangenehme Sachen. Und dann oft auch Sachen beim S-Bahn rausgehen oder generell in der S-Bahn, die passieren. Viele Sachen sind eben auch ohne Ortsnennung,
ja,
weil die dann auch von Regionen kommen außerhalb von Stuttgart, die vielleicht keine eigene Catcall-Seite haben oder Erfahrungen sind, die schon eine Weile zurückliegen oder eben aus dem Arbeitsbereich kommen. Und da ist wirklich eine ganze Menge.
Du hast ja schon gesagt, dass es ja teilweise ziemlich heftiges Zeug dabei ist. Früher war das ja auch so ein bisschen so, das war ja oft damit so ein bisschen gespielt mit diesem, also Catcalling, diesen Herpfeifen und doben anmachen oder sowas. Da war ja so dieses Bild von dem Bauarbeiter, ne, auf der Baustelle im Sommer. Ja. Und dann kommt eine Frau vorbei im sommerlichen Kleid oder so und dann kommt so ein dummer Spruch oder so ein Pfeifen. Aber es ist, das gehört schon dazu, aber es geht natürlich viel, viel weiter. Ne? Das ist ja auch das, was du sagst. Ihr macht ja eigentlich auch sichtbar das, was eigentlich nicht sichtbar ist, nicht auf der offenen Straße basiert, sondern vielleicht irgendwie in einem Abteil, wo nur zwei Leute drin sitzen oder irgendwie beim Vorbeigehen oder eben die Sachen, die nicht wirklich jetzt im hellen Tageslicht sozusagen passieren. Da ist auch meine Frage, wäre dann auch so ein bisschen, wie geht es denn sozusagen auch, habt ihr auch eine Vorstellung, wie es dann weitergehen soll oder sozusagen ihr macht jetzt sichtbar diese Dinge und ihr seid natürlich auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner dann für die Personen, denen das auch auf dem Herzen liegt wahrscheinlich. Also das hilft ja wahrscheinlich auch einfach drüber zu sprechen und das mal jemand zu sagen, der es ernst nimmt und dann auch das wiederum weiter nach draußen weitergibt. Aber seid ihr auch irgendwie dabei zu überlegen, was kann man denn noch tun oder wie kann man das grundsätzlich verhindern oder gibt es irgendwelche Orte, die man ganz konkret verbessern könnte durch bestimmte Maßnahmen?
Ja, also auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich denke, im ersten Schritt sind wir gerade schon noch dabei, einfach zu gucken, wie können wir eine gute Anlaufstelle sein und wie können wir die Leute vielleicht auch weiterverweisen an Beratungsstellen oder gegebenenfalls auch an die Polizei. Und ich denke langfristig, auch dadurch, dass wir jetzt auch so schnell gewachsen sind, wollen wir schon Aktionen planen und vielleicht auch gucken, okay, wie kann man denn vielleicht Prävention machen, wie kann man irgendwie auch beraten oder einfach auch schon mit jüngeren Menschen drüber sprechen, was ist jetzt okay, was könnte vielleicht die Gefühle von anderen Personen verletzen oder sogar Angst auslösen. Und was wir immer wieder versuchen, auch mal so sichtbar zu machen und auch so zu gucken, außerhalb von unseren eigenen Erfahrungen, wie gehen denn Leute mit Themen um? Also dann auch mal auf Instagram eine Umfrage machen, zum Beispiel zum Thema, wie verhaltet ihr euch, wenn ihr abends nach Hause geht und habt ihr vielleicht Tipps für Männer, die sich dem erstmal gar nicht bewusst sind oder die euch, also die verhindern wollen, dass ihr Angst habt? Weil da wurden wir auch schon gefragt, so hey, ich habe mitbekommen, viele Freundinnen von mir haben abends Angst, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Und dass wir da auch in Zukunft einfach noch mehr ansetzen und gucken, was kann man da vielleicht wirklich an Hilfestellung bieten. Und was in der Hinsicht auch gut ist, es gibt ja ganz viele feministische Verbände oder Einrichtungen oder Aktionsgruppen in Stuttgart, dass da gerade immer ein größeres Netzwerk ausgebaut wird, wo wir auch eingebunden sind und man darüber auch dann Aktionen macht.
Ja, Petra, wir hatten ja gerade eben auch darüber gesprochen. Ich erinnere mich, dass es vor so ein paar Monaten war, gab es diesen Tweet aus Amerika von einem, der eben auch gesagt hat, hey, liebe Frauen sozusagen, was kann ich tun nachts auf der Straße? Ich habe immer das Gefühl, ich mache den Menschen Angst oder wenn ich da hinter einer Frau herlaufe alleine und ich mir ist das auch unangenehm, ich wechsle dann immer die Straßenseite oder was auch immer, weil ich niemanden Angst machen will. Und das ist relativ groß geworden, dieser Tweet dann auch, wurde auch auf Instagram dann von verschiedenen Leuten auch sozusagen übernommen und kopiert und auch nochmal die Frage gestellt und war so ein ganz großes Thema, glaube ich, Anfang des Jahres. Da waren da ganz viele spannende Antworten so dabei, was man alles machen könnte. Habt ihr da auch drüber gesprochen? Gibt es da auch solche Sachen, die ihr dann immer so standardmäßig weitergebt, was möglich wäre?
Ja, also wir haben festgestellt, es ist halt total schwierig, da wirklich eine Hilfestellung zu geben. Und wir haben auch drüber gesprochen, so hilft es, wenn man sagt, hey, so nach dem Motto, hey, du brauchst keine Angst vor mir haben, aber eigentlich ist es ja gar keine Hilfe, weil dann ist es irgendwie beunruhigend. Und deswegen haben wir halt auch so gesagt, ja, wenn möglich, einfach die Person, also sich zurückfallen lassen, dass die Person nicht das Gefühl hat, man wird verfolgt oder vielleicht wirklich die Straßenseite wechseln und vorbeilaufen, also dass man einfach nicht so in der Nähe ist zum Beispiel, dann auch gegebenenfalls selber vielleicht auch so tun, als würde man telefonieren oder telefonieren, also dass man auch gar nicht so das Gefühl bekommt, ich habe jetzt einen Fokus auf diese andere Person, die da jetzt vor mir läuft und weiblich aussieht. Genau, also solche Sachen. Und natürlich immer, wenn man auch sieht, jemand hat Angst oder jemand wird bedroht, dass man auch die Person anspricht und da Zivilcourage zeigt und sagt, hey, ich habe das gesehen, wir können gerne gemeinsam das Stück laufen, wir können telefonieren, brauchst du Hilfe? Mhm. Also dass man da einfach aufmerksam für ist. Und es ist schwierig und ich stelle mir das für männlich gelesene Personen auch unglaublich verzwickt vor, sich da korrekt zu verhalten, weil man weiß halt leider nie, was die Person vor einem schon für Erfahrungen gemacht hat und wie sensibel darauf reagiert wird sozusagen.
Wie ist denn dein ganz persönlicher Eindruck? Fühlst du dich in der Stadt sicher oder gibt es Orte, an denen du dich eher nicht sicher fühlst?
Es gibt schon Orte, an denen ich mich nicht so sicher fühle, auch weil mir da selber Sachen passiert sind. Zum Beispiel gibt es ein Café in Stuttgart-Ost, da saß ich mit einer Freundin drinnen und wir wurden trotzdem, Opfer, was ja eigentlich so ist, von einem Exhibitionisten, was mich nachhaltig schon geprägt hat und ich auch seitdem nicht mehr in dem Café war, obwohl ich da auch in der Nähe gewohnt hatte damals. Dann gibt es noch eine Stelle im Park, wo ich auch nicht gerne bin, da wo quasi diese Teiche sind, da saß ich mal. Und da wurde ich irgendwie angesprochen und es war so abends und da waren nicht mehr so viele Leute, aber im Sommer, aber es war noch, hat so gedämmert. Dann kommt so ein Mann ganz tiefsprichig auf mich zu, bleibt so ein bisschen weiter weg stehen und fragt mich, was ich gucke oder so. Ich meinte, ja, ich sitze nur und schaue irgendwie den Vögeln zu. Dann stand er da kurz und dann dachte ich, er geht weg und hatte schon so ein mulmiges Gefühl, das hat man ja manchmal. Und dann drehe ich mich irgendwann so 2-3 Minuten später um und sehe, dass er hinter dem Busch steht und mich beobachtet. Mhm. Und das hat in mir, also ich hatte richtig Angst und bin halt heimgerannt und habe meinen Freund angerufen und so. Und seitdem hatte ich ganz lange Biss, dass ich ganz ungern mit dem Rücken irgendwie im Park zum Beispiel zu irgendeiner offenen Fläche sitze. Mhm. Und auch jetzt, wenn ich da noch vorbeilaufe, 2 Jahre später, muss ich da halt immer dran denken. Und das ist was auch ein bisschen meine Motivation ist. Mich macht es so wütend, dass irgendwelche Personen sowas machen und dadurch mein Sicherheitsgefühl mir wegnehmen.
Ja, die auch Orte in der Stadt wegnehmen. Ja, ne?
Genau, mir die Orte in der Stadt wegnehmen. Und dieses Ankreiden, das ist einfach so ein empowerndes Gefühl, dass man jetzt wirklich was auf die Straße schreibt und sich auch diesen Stadtraum, was es ja auch ist, wieder zu eigen macht und darauf hinweist, was ja meistens anderen Leuten passiert ist, aber einfach um zu zeigen, hey, das gibt's und wir machen jetzt nicht mehr die Augen zu, sondern wir schreiben das jetzt auf, auch wenn es nicht schön zu lesen ist und dadurch einen Diskurs anzustoßen.
Genau, dann würde ich sagen, wir entlassen dich wieder in die Freiheit. Wenn man bei euch mitmachen will, wie kann man sich denn da melden?
Einfach auf unseren Instagram-Account catcallsofstg schreiben und wir laden euch dann in unsere Signalgruppe ein.
Super cool. Danke, Janina, dass du dabei warst. Und
vielen Dank.
Viel Erfolg, viel Mut noch weiterhin und wir hören uns bald.
Danke, dass ihr dem Thema eine Stimme gebt.
Gerne.
Gerne. Sehr wichtig.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. So, ich habe auch ein paar Fakten mitgebracht. Und zwar ist das Thema Gender Planning und Gender Mainstreaming gar nicht so jung tatsächlich. 1996 verpflichtete sich die Europäische Union zu Gender Mainstreaming in sämtlichen politischen Konzepten und Maßnahmen.
Peter, erklär, was ist
Gender Mainstreaming? Genau, Gender Mainstreaming ist die Bestrebung, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Menschen in allen Politikbereichen und Aktivitäten des gemeinsamen Lebens zu berücksichtigen. Und Teil davon ist eben auch Gender Planning, gendergerechte Stadtplanung. Und Ziel des Gender Plannings ist, Lebensraum an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen, die in ihm leben. Und da kann man in Stuttgart, glaube ich, auch noch relativ viel machen. Und wir hatten damals in der Titelgeschichte, von der ich zum Anfang auch erzählt habe, auch mit einer Architektin und Stadtplanerin, und zwar Christina Simon-Philipp, über Gender Planning in Stuttgart gesprochen. Und sie hat halt auch bemängelt zum Beispiel, dass es in Stuttgart weder Gender Planning Konzepte gibt, noch jemanden Speziellen, der sich damit befasst. Und das ist natürlich auch irgendwie ein Problem. Und das, obwohl das im Regionalplan der Region Stuttgart vorgegeben ist, da steht tatsächlich wortwörtlich drin, bei der räumlichen Entwicklung und Ordnung der Region ist der Klimaschutz zentrale Aufgabe. Eine Minderung klimawirksamer Emissionen, Anpassung an die Folgen der globalen Klimaveränderung müssen auf lokale und regionale Ebene umgesetzt werden. Gender Mainstreaming und Chancengleichheit gehören da dazu.
Also was heißt denn das konkret, Gender Planning jetzt? Also dass man eben Orte, in denen oft Konflikte entstehen, für Männer oder Frauen, dass man die irgendwie entschärft durch irgendwelche strukturellen Umplanungen oder?
Genau, da gibt es verschiedene Ansätze. Also da kann man zum Beispiel entsprechende Wegführungen machen.
Straßenbeleuchtung wahrscheinlich auch.
Straßenbeleuchtung auch. Und das ist zum Beispiel in Stuttgart ein relativ, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Fiasko, ist es aber auch, also gefühlt für mich als Frau, die ganzen Unterführungen, die teilweise, wenn da irgendwie das Licht aus ist und du hast ja auch, du kannst da ja nirgendwo hinfliehen. Also die sind ja teilweise schon auch lang und die ganzen Baustellen, wenn du da reinläufst, du hast ja nur einen Ausgang und wenn da einer hinter dir herläuft oder dir einer entgegenläuft, dann kriegt man schon Angst. Du hast wenig Platz auch zum Ausweichen oder irgendwie Hilfe zu rufen, da hört dich ja auch einfach keiner. Genau, und dann geht es eben um Lichtkonzepte, wie du schon gesagt hast, dass wenige dunkle Ecken entstehen, dass man gesehen wird und auch eine gute Freiflächengestaltung und Nutzungsmischung, das ist das große Thema, weil in Stuttgart entstanden in den 60ern und 70ern ganz viele Quartiere mit so einer Funktionstrennung von Wohnen und Arbeiten und da ist natürlich dann abends auch keiner unterwegs. Also wenn da tagsüber die Leute arbeiten und abends niemand mehr wohnt, dann ist man da meistens alleine und so entstehen irgendwie auch so monostrukturierte Gebiete, wo Angsträume entstehen einfach dadurch, dass einfach das soziale Korrektiv nicht da ist, die soziale Kontrolle durch andere Leute.
Verstehe.
Also da ist zum Beispiel wichtig, dass man Stadtplanerinnen mehr mit einbezieht, weil die natürlich einen ganz anderen Blick irgendwie auch auf die ganze Stadtplanung haben und wissen, ah, hier, da ist irgendwie was, da muss ich was machen. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, zu sagen, Frauen bewegen sich auch ganz anders durch die Stadt.
Ja.
Also als Männer, weil Frauen fahren zum Beispiel durchschnittlich mehr Rad und sind mehr zu Fuß unterwegs, mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Männer fahren dagegen oftmals eher Auto.
Ah, okay.
Also sehr viele Frauen nutzen auch andere Plätze häufiger. Zum Beispiel Frauen auf dem Friedhof sind meistens ältere Damen, weil allein ja die Sterblichkeitsrate bei Männern eben im Alter sehr früher ist, genau. Und viele Frauen sind auch zum Beispiel auf dem Spielplatz, also da wird meistens von Frauen frequentiert. Da fehlen teilweise Lichtkonzepte oder auch da bei Genderplan geht es ja auch nicht nur um Angst, sondern auch um, gibt es da eine Toilette, gibt es da irgendwo einen Ort, wo ich mein Kind stillen kann, gibt es da irgendwie einen Safe Space, wo ich mich einfach sicher fühlen kann. Und das fehlt zum Beispiel auch auf eigentlich allen Spielplätzen, muss
also
man
das
sagen.
Also das heißt, also dass Frauen und Männer sich ganz unterschiedlich durch die Stadt bewegen.
Genau.
Und das ist eben traditionell, sage ich mal, wahrscheinlich in der Stadtplanung sozusagen aus der Männerperspektive gedacht wird.
Ja.
Und Genderplanning eben sich dafür einsetzt, dass die Frauenperspektive und die auch vielleicht teilweise anderen Bedürfnisse mehr in den Fokus gerückt oder ebenfalls gleichwertig in den Fokus. Man muss ja gar nicht sagen, wir sollen ja nicht mehr, sondern sehr gleichwertig sein.
Genau.
Und das haben wir ja noch nicht mal. Ne?
Ja.
Also man kann schon sagen, ich meine, was die Selina uns vorher gesagt hat, was du jetzt auch nochmal erzählt hast mit dem Genderplanning ist, dass es einfach viele Sachen für zu lange als selbstverständlich oder als nicht wichtig wahrgenommen wurden. Also dass man sagt, ja gut, es gibt halt mal einen blöden Spruch, ja gut, es gibt halt Orte, da ist es halt ein bisschen düster und unwohl. Aber auch die Erkenntnis, dass das ja nicht so sein muss und vor allem vielleicht auch in Zukunft nicht mehr so sein sollte. Also diese ganzen Bemühungen und Catcalls aus Stuttgart, gehören da dazu, aber genauso eben politische Bewegungen und auch Bewegungen in der Architektur oder in der Stadtplanung wollen einfach zeigen, dass es dass es auch anders laufen kann und dass es immer noch viele Sachen gibt in der Stadt, die man verbessern kann, wenn man auch mal andere Perspektiven endlich mit aufnehmen würde. Wir sind kurz vor dem Ende unserer Sendung, das heißt, es gibt jetzt nochmal die
Stuttgart-Tipps. Ja, meine Stuttgart-Tipps sind ans Thema angelehnt und zwar folgt Catcalls auf Stuttgart via Instagram und wer sich als Fahrradfahrerin auch beteiligen möchte im Frauennetzwerk, die treffen sich jeden letzten Dienstag im Monat und anmelden kann man sich via Frauennetzwerk zusammengeschrieben @adfc-bw.de. Und dann gibt es noch ein cooles Kollektiv, das Frauenkollektiv 0711. Die findet man auch auf Facebook und Insta und die haben kürzlich eine Umfrage zu unsicheren Orten in Stuttgart gemacht und die ausgewertet. Und die findet man auf eastside-stuttgart.org, wenn man auf beteiligte Gruppen und dann Frauenkollektiv klickt. Und da findet man die Auswertung dieser Umfrage, auch mit den gefährlichen Spots. Und natürlich kommt da der Hauptbahnhof auch sehr präsent vor. Das ist ein Ding, ja.
Sehr spannend, dankeschön. Genau, von mir noch einen obligatorischen Stadtpalais-Tipp. Also erstmal, Stadtpalais hat wieder offen. Kommt vorbei.
Yeah, grillen.
Holt euch euren Negativtest und kommt ins Stadtpalais und besucht unsere vielen tollen Ausstellungen. Und ganz allgemein, meine Bitte an euch, steigert den Umsatz. steigert das Bruttosozialprodukt. Es hat wieder alles offen. Geht raus. Macht euren PC aus, schmeißt das Handy in die Tonne, geht in die Außengastro, holt euch eine halbe und einen Schnitzel.
Löscht Zoom.
Ist alles offen, fast. In Maßen, bitte übertreibt es nicht auf dem Schlossplatz. Ansonsten, ja, welcome back to life.
Welcome back to life.
Willkommen im Sommer.
Ciao.
Tschüss. Stuttgart im Ohr. Der Stadtpalais-Podcast featuring Lift.
Janik, machen wir mal eine Musikfolge. Und dann machst du das Intro. Beatboxing-Intro bei Janik Nordwald.
Ja, gerne.